Was ist eine gute Idee? Da muss man ja eigentlich sagen, das weiß man immer erst so im Nachhinein, ob die Idee, die man da hatte, ob die irgendwie gut war. Wir sind ja gestern, also waren auf einer Beerdigung, war bei einer Beerdigung in Baden-Württemberg, da bei Stuttgart, und sind gestern Abend dann zurückgekommen und dann irgendwie, ich weiß auch nicht, wie wir drauf kamen, hatte ich nochmal erwähnt, so, dass wir irgendwann nachts ja vor Leipzig mal standen, 4 Stunden wegen Vollsperrung und so. Und wie es dann so kommen musste, war wieder eine Vollsperrung da. Und dann standen wir so ein bisschen über eine Stunde da rum. Und das ist ja so, wenn man unterwegs ist auf der Autobahn, die Leute fahren ja manchmal, wo man sich auch fragt, ist das eine gute Idee? Also dann wirst du ja irgendwie rechts überholt und dann schießen die dann links rüber und man denkt sich, ob das wohl so gut geht. Und ist natürlich in dem Fall nicht gut gegangen. Wir hatten von dem Unfall nichts gesehen und als wir dann vorbeigefahren sind, war auch nichts mehr da, war schon alles weggeräumt, aber dann sah man auf der linken Seite, das hat man ja manchmal, dass man so die Bremsspuren sieht, öfters mal so von LKWs, die ziehen dann so rechts rein und dann sieht man auf einmal, der Acker ist dort umgepflügt, dann sind sie da reingeschossen und da hat man dann auf der linken Seite eben so mehrere Bremsspuren gesehen, immer wieder so dann nach links hin in Wellen, weiß nicht, 5, 6 und dann zwischendurch auch die Mittelleitplanke richtig gut eingedellt. Also derjenige, ich weiß nicht, wie es passiert ist und wie es dahin gekommen ist, war keine gute Idee, so zu fahren, wie der wohl gefahren ist. Ja, ob eine Idee gut ist oder nicht, das merkt man dann immer so an dem Resultat und bei dem, was dabei rauskommt. Wenn man über Ideen nachdenkt, dann ist ja, verbinden wir damit eben so, dass wir so einen bestimmten Gedanken haben. Aber wenn man sich in die Geschichte so ein bisschen reinguckt, auch die Geschichte der Philosophie, dann merkt man, naja, da sind Ideen nochmal was anderes. Also bei Platon, der hat ja so seine Ideenlehre entwickelt, der hat sich ja irgendwie überlegt und hat gesagt, Mensch, irgendwie die Stühle sehen jetzt hier alle gleich aus, also hier, weil, okay, sind unterschiedliche Stühle, sehen gleich aus, sind nicht immer dieselben, aber wenn wir jetzt runtergehen und gucken, da stehen da auch so Stühle rum, aber wir erkennen eigentlich immer irgendwo, wenn so ein Stuhl rumsteht, erkennen wir das, dass es ein Stuhl ist. Also da fangen wir auch nicht großartig an zu überlegen. Und Platon hat dann gesagt, naja, es muss irgendwie so eine Grundidee, eine Idee vom Stuhl geben. Und da kann man jetzt die ganzen Dinge eben durchgehen. Also es gibt eine Idee von den Dingen und das, was wir hier sehen, sind dann so die unterschiedlichen Ausprägungen. Aristoteles, der kam dann darauf und sagte, er sieht es ein bisschen anders. Es ist nicht so, dass es irgendwo im Himmel oder wo auch immer so eine Grundidee gibt und das sieht man dann hier, sondern eigentlich ist die eigentliche Idee von den Dingen in den Dingen selber drin. Es gibt eben nicht so eine Uridee irgendwo und dann gibt es die unterschiedlichen Stühle, die unterschiedlichen Dinge, sondern das Eigentliche ist auch in jedem Ding drin. Und von daher haben beide unterschiedlich auf die Welt geguckt. Also Platon hat eher so in die Weite geblickt und Aristoteles eher so in die Tiefe. Also hat versucht eben rauszukriegen, was so der Ursprung der Dinge dann auch ist. Ist der christliche Glaube eine gute Idee? Die Beantwortung der Frage hängt natürlich auch von einem bestimmten Erleben ab. Und wir würden, ich glaube, wenn man bei uns fragt, würden wir sagen, ja, ist eine gute Idee. Wenn man zum Beispiel Ludwig Feuerbach fragt, dann wird er sagen, nee, ist keine gute Idee. Der christliche Glaube ist keine gute Idee. Und er könnte das auch begründen für sich, warum das so ist. Und er sagt dann, also der christliche Glaube ist keine gute Idee, weil dieser Glaube dich in deiner Entfaltung, in deiner Entwicklung behindert. Du musst das loswerden, du musst diesen Glauben loswerden an einen Gott, weil der dich einschränkt und behindert. Und er sagt, der Glaube an Gott ist sowieso nur die Projektion deiner Wünsche und Sehnsüchte an den Himmel. Und das, was er so gedacht hat, das ist etwas, was heute für moderne Menschen, die wissen dann vielleicht nicht, dass von Feuerbach kommt und könnten das auch nicht so ableiten, aber das ist das, was sie häufig eben auch bestimmt. Die erleben dann den Glauben als etwas, was was mich irgendwie einschränkt und behindert und sagen dann, ja, okay, wenn du es brauchst, wenn es für dich gut ist, dann will ich ja mal nichts sagen, aber eigentlich können wir an den Glauben einen Haken machen, weil du träumst ja nur und das, was du träumst, das nennst du dann den lieben Gott und nach Feuerbachscher Manier würde man dann sagen, ich lebe vielmehr mein Traum. Also ob der christliche Glaube eine gute Idee ist oder nicht, da kriegt man dann unterschiedliche Antworten drauf. Ist der christliche Glaube eine gute Idee? Wir haben ja heute den ersten Sonntag nach Trinitatis. Und Lisa hat uns da ja auch schon ein bisschen mit hineingenommen. Und dieser erste Sonntag nach Trinitatis ist eben der Sonntag, der uns mit hineinnimmt in das, was nach dem Leben und dem Tod und der Auferstehung Jesu in Bezug auf den Glauben wichtig und wesentlich und substanziell dann geworden ist. Und Trinitatis, das ist ja eben so dieser Gedanke, der Glaube an den dreieinigen Gott, im Vater und Sohn und Heiliger Geist. Und an Trinitatis feiern wir ja die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit dann auch verbunden eben die Gründung und Begründung der Gemeinde. Und dort lesen wir haben es ja dann auch gerade gehört in der Lesung, die Lisa dann uns vorgelesen hat, dass Gott hat uns, so lesen wir es in Vers 13, Gott hat uns von seinem Geist gegeben. Also wenn man jetzt den Geist so mit Idee auch so ein bisschen verbindet, dann heißt das eben, oder dann ist man vielleicht ein bisschen mehr bei Aristoteles, aber dann heißt das eben, der Geist und der Sinn und das, was das Leben ist, ist nicht eben außerhalb von uns selbst. Es gibt eben nicht so eine Uridee, so eine Grundidee, die gibt es auch, so eine Uridee, so eine Grundidee, sondern das, was Gott ist und was Gott ausmacht, hat Johannes hier so beschrieben, das hat er uns gegeben, das hat er dir und mir gegeben. Das ist in dir und in mir eine Wirklichkeit, so beschreibt er das. Und macht damit deutlich, eben, was den christlichen Glauben oder was den Glauben eben nach christlichem Verständnis so ausmacht, nämlich, dass Gott durch seinen Geist in uns, in mir ist. Und das ist ja schon mal eine steile Aussage. Also, wenn wir da nochmal zugehört haben, oder wenn wir das nochmal rekapitulieren, was wir da gehört haben, dann ist dieser Abschnitt, den die Lisa gelesen hat, und dafür ist Johannes eben auch bekannt, eben auch einfach davon durchsättigt und getränkt, dass er sagt, dieser Geist, der uns gegeben ist, dieser Gott, der alles in seinen Händen hält, das ist die Liebe. Und dann kann er eben sagen, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also das verbindet er miteinander, eben dass Gott Geist ist und dass Gott Liebe ist und das eben ausgegossen ist in unsere Herzen, dass das eben das ist, was uns in unserem Leben dann bestimmen soll. Und dann dieser Vers, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Der griechische Begriff Phobos, der hier benutzt wird, kann so mit Furcht und mit Angst ja übersetzt werden. Und hier ist Johannes eben ziemlich steil und sagt eben, Angst oder Furcht ist nicht in der Liebe. Angst oder Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Furcht, die Liebe treibt die Angst aus. Ja, jetzt können wir ja selber mal so über unser Leben dann auch nachdenken. Also gestern, weiß nicht, höchstwahrscheinlich wird es ein Mann gewesen sein, aber auf der Autobahn, der sein Auto da gegen die Wand gesetzt hat, weil die fahren oft noch mal ein bisschen anders als die Frauen, aber keine Ahnung. Aber in so einer Situation, wo auf einmal das Leben an einem vorbeifliegt und man dann hin und her flippert da auf der Autobahn, habe ich dann keine Angst? Habe ich dann keine Furcht? Wie ist das mit unserer Lebenswirklichkeit? Auch die wir eben sagen, dass wir Christen sind, die wir Christus bekennen. Haben wir keine Angst? Haben wir keine Furcht vor dem, was uns im Leben begegnet? Vor den kleinen, vor den großen Unfällen im Leben? Haben wir da keine Angst? Haben wir da keine Furcht? Johannes sagt ja, die Liebe treibt die Furcht aus. Und hat ja vorher gesagt, der Gott, der die Liebe ist, der ist ja durch den Geist eben auch in dieser Liebe in dir, in mir. Und haben wir trotzdem dann doch Angst? Wie passt das denn zusammen? An einer anderen Stelle hat Jesus, so lesen wir es ja in den Evangelien, dann auch mal so gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Also in den kleinen oder großen Katastrophen unseres Lebens gehört es dann eben dazu, dass wir auch Furcht oder Angst haben. Und das ist manchmal ja auch wirklich hilfreich, um zu überleben. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst und seid getrost, ich habe die Angst überwunden. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Weil dann hätten wir ja wieder ein Problem mit unserer Angst. Nein, das sagt er eben nicht. Er sagt nicht, ich habe die Angst überwunden, sondern ich habe die Welt überwunden. Also seid getrost, in der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht oder ihr braucht keine Angst haben, denn ich habe die Welt überwunden. Also ich habe in diese Welt etwas hineingebracht, was in der Lage ist und was die Kraft hat, dann die Welt zu überwinden. Und da muss man anknüpfen, wenn man hier diese Verse von Johannes liest, der ja sagt, dann auch die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Furcht aus. Und da kann man ja jetzt dann mal darüber nachdenken, warum das denn so ist oder wie er zu diesem Gedanken kommt. Und das haben wir auch gerade schon gehört. Denn, sagt er, die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Also, die Furcht rechnet mit Strafe. Das ist für ihn die Begründung. Er sagt, die Liebe treibt die Furcht aus. Und warum ist das so? Weil die Furcht mit Strafe rechnet. Und das kennen wir auch aus unserem Leben. Immer dort, wo wir eben was, ich weiß nicht, ob es gestern gab mal einmal so ein komisches rotes Licht, ich weiß nicht, was das war, ob nur die Sonne da in irgendeinen Scheinwerfer rein ist oder ob es geblitzt hat. Wenn wir etwas falsch machen, dann haben wir natürlich Furcht oder dann auch Angst vor dem, was dann kommt. Das ist ein urmenschliches Verhalten. Wenn etwas verkehrt läuft, dann ja, wissen wir nicht genau, was dann kommt. Dann haben wir Angst vor der Strafe. Und Johannes sagt dann eben, dass die Liebe das nicht kennt. Die Liebe fürchtet sich nicht vor Strafe. Und das ist ja schon ein spannender Gedanke. Denn wie ist das in unserem Leben? Wir kennen das ja eben aus unterschiedlichen Situationen, dass ja mitunter selbst dort, wo wir wissen, dass wir geliebt sind, eben Angst haben vor bestimmten Konsequenzen. Und hier kommt nun Johannes und sagt, wenn du so denkst, was ja nur zu menschlich ist, wenn du so denkst, was ja nachvollziehbar ist, dann bist du noch mitten in dieser Welt, dann bist du aber noch nicht in der Wirklichkeit der Liebe Gottes, denn die Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe treibt die Furcht vor Strafe aus. Und Gott ist doch die Liebe. Er ist doch der liebe Gott, den wir haben. Und jetzt springen dann gleich wieder unsere inneren Stimmen an und Helge muss auch schon schwer durchatmen. Ist das so? Ist das so, dass der liebe Gott eben zu allen Ja und Amen sagt und kommt, brauchst dich nicht fürchten, weil, ist das so? Natürlich nicht. Denn dann würde viel von dem, was auch zur menschlichen Wirklichkeit eben, oder nicht nur zur menschlichen Wirklichkeit, sondern zu dem, was das Menschsein ausmacht, dazugehört, würde auf der Strecke bleiben, zum Beispiel das Thema Gerechtigkeit. Aber wenn wir von Gott her denken oder von Johannes her denken, dann hat er eben eine bestimmte Logik und er sagt am Ende, du musst dich nicht fürchten im Gericht. Musst du nicht. Nicht, weil alles nicht so schlimm ist. Nicht, weil du in deinem Leben fertig bist, sondern du wirst im Gericht Folgendes erleben. Und das kann man auch mitunter hier schon erleben. Du wirst entdecken, dass du in deinem Leben dies und jenes verkehrt gemacht hast, dass du falsch gelegen hast, dass deine Ideen, deine Gedanken eben nicht gut waren. Und dann hörst du höchstwahrscheinlich einen Satz. Und das ist jetzt die Frage, wie du ihn hörst. Du kannst ihn hören und sagen, dich mache ich fertig. Und zu Recht. Wir kennen das ja, wenn wir bestimmte Auseinandersetzungen mit Leuten haben, dann kommt jemand und sagt, so, dich mache ich fertig. Das, was du da gemacht hast, das lasse ich dich jetzt mal spüren, was das bedeutet. Dich mache ich fertig. Und wenn man das so hört, auch jetzt schon, dann hat man natürlich Angst vor dem Gericht. Dann hat man natürlich Angst davor, dass man da bestimmte Dinge dann auch gespiegelt bekommt. Aber es könnte ja auch anders lauten. Dich mache ich fertig. Und dann müssen wir eher, ich sag mal so, an das denken, was wir zum Beispiel beim Backen dann machen. Ist der Kuchen schon fertig? Nein, muss noch was dazu tun. Den muss ich noch fertig machen. Ist die Arbeit schon getan? Nee, ist noch nicht. Muss ich noch fertig machen. Je nachdem, wie das klingt in unseren Ohren, ist unser Verhalten darauf eben ganz unterschiedlich. Wenn ich eben höre, ja, dich mache ich fertig für das, dann muss ich Angst haben. Aber da sagt Johannes, so ist Gott nicht. Sondern Gott will uns fertigstellen, fertig machen. Und das ist eben ein Himmel, am Ende wirklich ein himmelweiter Unterschied. Und von daher sagt dann Johannes, von daher treibt die Liebe, die Furcht aus, weil du nicht vor Strafe zittern musst, weil du nicht damit rechnen musst, dass am Ende da einer steht und sagt, dich mache ich fertig so und wie konntest du nur und, sondern wir werden am Ende fertiggestellt. Und das ist natürlich die Frage, dann bei die man Johannes auch stellen könnte und die er auch verhandelt. Und wenn man christlichen Glauben verstehen will, also ich sag mal, wer es richtig verstehen will, auch auf dem Hintergrund der Herkunft, also des jüdischen Glaubens, der muss mal den Römerbrief durcharbeiten. Aber ich sag mal, wenn du existenziell verstehen willst, was der christliche Glaube ist und meint, dann musst du einfach mal den ersten Johannesbrief durchbuchstabieren. Denn dort begegnet uns das, was den christlichen Glauben ausmacht. Und da sagt Johannes eben dann an dieser Stelle, erstmal, Gott ist die Liebe. Und diese Liebe ist ausgegossen durch den Geist in dein Leben hinein. Gott ist die Liebe ist in dir. Und diese Liebe will die Angst und will die Furcht in deinem Leben vertreiben. Wie? Indem du dich darauf verlassen kannst, dass der Gott, der das sieht, was du tust, dich am Ende eben nicht fertig machen will, sondern dich fertigstellen will. Das ist ein so himmelweiter Unterschied in Bezug auf die Perspektive eines Lebens. Also da wirkt sich wirklich was aus. Und dann ist eben die Frage, wie das geschieht und wie das kommen kann. Und dazu schreibt Johannes eben auch etwas. Wer nun bekennt, so sagt er es, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Johannes fokussiert und bündelt das dann alles mit einmal eben auf diese Person dieses Mannes aus Nazareth und stellt ihn in den Mittelpunkt des Glaubens. Und die Antwort auf ich sag mal, die Religionskritik von Ludwig Feuerbach ist, nicht irgendwie zu überlegen, was am Glauben gut sein könnte, sondern die Antwort auf die Religionskritik ist im Christentum immer nur Jesus von Nazareth. Das ist die Antwort des christlichen Glaubens auf die Kritik am christlichen Glauben. Denn es ist ja vieles auch kritikwürdig daran, wie wir in den Jahrhunderten oder in den zwei Jahrtausenden den Glauben gelebt haben und was Menschen erlebt haben, die mit glaubenden Menschen irgendwie zu tun haben. Es ist kritikwürdig. Und da geht es auch nicht darum, dann zu sagen, naja, irgendwie war gut gemeint und ist irgendwie ein bisschen schief gegangen. Nein, was wir da veranstaltet haben, ist katastrophal. Und wenn man jetzt so die Jahrhunderte durchgeht, dann kann man eins aufs andere dann packen und dann kommt man irgendwann bei sich selber an und merkt, naja, viel besser ist es bei mir auch nicht. Es gibt viel Kritik am christlichen Glauben. Und ich kann diese Kritik nicht dadurch eben abschwächen oder klein machen, indem ich versuche da irgendwie dran rumzureden und das irgendwie klein zu reden. Nein, dein und mein Leben ist genau so, wie es ist. Eigentlich so, dass wir Angst haben müssen, dass uns dafür jemand fertig macht. Aber, und das ist die Botschaft des Evangeliums, in Jesus ist eben der in die Welt gekommen, der eben nicht richten will, sondern der retten will. In Jesus ist der in die Welt gekommen, der uns das vorgelebt hat und gesagt hat, von A bis Z in seinem Leben, vom Anfang bis zum Ende, von Weihnachten bis Ostern hin, bin ich gehalten und vertraue ich auf den, der die Liebe ist. Und daran hat er sich festgehalten und hat deutlich gemacht, dass in dem Leben, was er gelebt hat und in dem Leben oder in dem, wofür er gelebt hat, das Mittelpunkt und Wesen seines Lebens dann auch war und seiner Botschaft war. Und da nimmt Johannes uns immer wieder, oder da nimmt Johannes uns mit auch rein. Und dieses Bekenntnis zu diesem Mann aus Nazareth, das ist nicht das Bekenntnis zu einer großartigen Idee. Es ist nicht das Bekenntnis zu einem unglaublich ambitionierten Plan. Dieses Bekenntnis ist ein Bekenntnis zu diesem Mann von Nazareth. Und das ist eben die Antwort. Nicht, wir haben eine bestimmte Idee von dem, wie das Heil aussehen könnte, sondern dieser Mann ist das Heil. Nicht, wir haben eine bestimmte Idee davon, wie Liebe am Ende zum Ziel kommt, sondern in diesem Mann, der gelebt und gestorben, auferstanden ist, ist die Liebe zu ihrem Ziel gekommen. Und darum ist es für Johannes auch nochmal wichtig, das so festzuhalten und festzuschreiben, dass dieses Bekenntnis, und das ist am Ende das, was den christlichen Glauben ausmacht, dass dieses Bekenntnis nicht zu einer Idee, nicht zu einer Lehre, nicht dann zu sagen, ich habe es begriffen und jetzt weiß ich es, sondern dieses Bekenntnis zu diesem Mann von Nazareth ist das, was den Glauben ausmacht, weil in ihm dann all das vorkommen kann, was auch zu meinem Leben gehört. Und das ist eben auch das mitunter Verdammungs- oder Erbarmungswürdige. Bei ihm darf es dazukommen. Und von daher ist der Glaube für Johannes, und damit werden wir uns am Donnerstag auch noch ein bisschen mehr beschäftigen, darum ist der Glaube für Johannes eben nicht nur irgendwie so eine Idee, nicht irgend so etwas, worüber man schön philosophieren kann, sondern ist eine Wirklichkeit und eine Wirkmacht, die in der Lage ist, deine und meine und diese Welt zu verwandeln. So sehr, dass er auf einmal auf die Idee kommt und sagt, weißt du, wenn du in dieser Liebe bist und an dieser Liebe hängst und dann entdeckst, dass dieser Gott die Liebe ist, den du noch nie gesehen hast, und sagst dann zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, die du ja immer vor Augen hast, dich liebe ich nicht, das geht nicht. Das geht nicht mehr. Also der christliche Glaube ist nicht eine Theorie, sondern der christliche Glaube ist am Ende immer etwas, was sich ausgestaltet in unsere Wirklichkeit und in unser Leben hinein. Und von daher, das würde Johannes uns empfehlen, wenn wir eben so das Gefühl haben, okay, wir kommen vielleicht in Bezug auf die Angst, die wir haben, aufgrund des, was wir so leben, irgendwie nicht einen Schritt weiter. Dann sagt er nicht, streng dich an, und dann sagt er nicht, nur, dann musst du nochmal besser und mehr nachdenken, damit du es irgendwann verstehst, sondern da würde er dich einfach einladen und uns einfach einladen und sagen, Dann komm und lass dich lieben. Lass dich lieben von dem Gott, der die Liebe ist. Und wenn wir heute miteinander Abendmahl feiern, ist das wieder genau diese Einladung. Und dieser Hinweis darauf, dass es diesen Ort gibt, an dem wir uns lieben lassen dürfen. So wie wir sind. Und sollen so ein bisschen schmecken und wahrnehmen und aufnehmen, dass da ein Gott ist, der mit uns auf dem Weg ist, um uns am Ende fertig zu machen und nicht fertig zu machen. Dazu sind wir eingeladen, immer wieder neu. Und dort, wo wir das und wo ich das erlebe, da merke ich, ich brauche keine Angst haben vor dem, der da auf mich wartet. Ich brauche keine Angst haben vor dem, was da kommt. Weil der auf mich wartet, der alles für mich gegeben hat. Ich lasse das ja zwischendurch immer wieder mal anklingen. Aber mir ist das diese Woche dann auch häufig so in den Gedanken dann begegnet. Ich weiß nicht, worauf ihr euch freut, wenn ihr dann da oben ankommt. Ich hoffe, ihr habt seit heute dann ein bisschen weniger Angst. Ich weiß nicht, was ihr erwartet, wie ihr euch den Himmel vorstellt. Ich weiß ja nicht, wie lange das mit mir noch so geht, aber ihr wisst ja, ich würde auch schon gern sterben, weil ich habe eine Sehnsucht. Ich will den endlich sehen, von Angesicht zu Angesicht, ihn in die Augen gucken, der so gelebt und geliebt hat, dass er sogar mich erlöst hat. Wird viel Schönes da oben sein und wir werden Leute alles. Ich kann euch nur sagen, worauf ich mich freue, oder wonach ich mich sehne, ihn endlich zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und dafür nehme ich dann auch den Tod in Kauf. Wann er kommt, ich warte mal ab. Aber was kommt, das wird großartig. Da habe ich keine Angst vor, denn ich weiß, der Gott, an den ich glaube und den ich bekenne, der ist durch und durch Liebe. Amen.